Und wir bleiben gleich stehen, denn jetzt hören wir den Predigttext zu dem Thema, es geht ans Eingemachte. Das ist das Thema dieses Sonntags. So, und der Predigttext steht in Matthäus 4, gehört zu diesem Sonntag. Da sagt Jesus, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Und nun bitte ich dich, Herr Jesus, dass du uns dieses Wort nahe bringst, dass du unsere Herzen berührst. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Es geht ans Eingemachte. Der erste Punkt heißt die Feindschaft wegen Jesus. Als meine Frau den Sonntagszettel geschrieben hat, hat sie gesagt anschließend, das ist aber ein hartes Wort. Und ich weiß nicht, wie es euch nun geht, wie ihr das gehört habt, wahrscheinlich ganz ähnlich. Vielleicht sagt ihr euch, ich kenne Jesus eigentlich ganz anders und mögt das eigentlich gar nicht so hören, was hier ausgedrückt wird. Im Mittelalter, ja, da mag das noch angegangen sein, da gab es einen berühmten Mann, der hatte sich wegen Jesus mit seinem Vater überworfen und ist der Forderung von Jesus so radikal nachgekommen, dass er uns selbst in der Moderne heute noch ein Thema ist und Menschen zu seinem Herkunftsort pilgern. Die Rede ist von Franziskus von Assisi, Franz von Assisi, der nach dem sich auch der Papst genannt hat. Er wird von seinem Vater Pietro Bernardone vor das bischöfliche Gericht geschleppt und verklagt. Er habe sein Geld verschwendet. Der Bischof fordert Francesco auf, das Geld, das er für die Renovierung verfallener Kirchen verwenden wollte, an den Vater zurückzugeben. Da zieht er sich nackt aus und legt vor Bischof und Vater das Geld auf die Kleider und in geradezu feierlichem Ton verkündet er, hört alle und versteht, bis jetzt habe ich den Pietro Bernardone als mein Vater anerkannt und genannt. Aber weil ich mir vorgenommen habe, Gott zu dienen, gebe ich ihm das Geld zurück, um dessen Willen er in Unruhe war und dazu noch sämtliche Kleider, die ich von seiner Habe besaß. In Zukunft will ich sagen, unser Vater im Himmel, nicht länger Vater Pietro Bernardone. Tja, ihr seht, was daraus geworden ist. Das ist eine heftige Aussage. Ein großer, großer Orden ist daraus entstanden, die sich der Armut verschworen haben und immer noch in aller Welt tätig sind. Aber wo kommt es in unserer Zeit schon noch vor, dass sich ein Sohn mit seinem Vater und eine Tochter mit der Mutter streitet, weil der eine an Christus glaubt und der andere nicht? Und die Beobachter von Kultur und Gesellschaft sprechen längst von der postmodernen Beliebigkeit. Das heißt, Religion ist Privatsache. Das muss jeder für sich entscheiden. Ja, ihr lieben Schwestern und Brüder, die Worte von Jesus sind hart, weil sie keine Kompromisse dulden und keine Hintertürchen offen lassen. Und was Jesus hier im ersten Teil des Evangeliums sagt, ist unmissverständlich. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Ja, mehr noch, ich bin gekommen, den Menschen mit seinen engsten Mitmenschen zu entzweien. In Verfolgungszeiten geht es ans Eingemachte, das wissen wir. Früher hat man Früchte zum Beispiel eingedünstet und für die Zeit haltbar gemacht, in denen diese Früchte nicht zur Verfügung standen. Eingemachtes kann sogar Leben retten. Auch Christen sollten sich in friedlichen Zeiten zumindest gedanklich mit der Möglichkeit der Verfolgung auseinandersetzen, damit es sie nicht völlig unvorbereitet trifft, wenn es denn dann endgültig ans Eingemachte geht. Und wir wissen ja, in vielen Ländern werden Christen auch heute noch blutig verfolgt und bezahlen ihre Treue zu Jesus mit ihrem Leben. Wir wissen von den Muslimen, wenn da jemand Christ wird, dann muss er damit rechnen, dass er dem Ehrenmord unterliegt. Dann gibt der Vater den Auftrag und einer der Brüder nimmt das dann wahr. Das haben wir auch in Bremen schon erlebt. Damit soll der christliche Schandfleck eliminiert werden, ausgelöscht werden. Also, was ich hier heute predige, ist kein Wohlfühlevangelium, kein oberflächliches Christentum, etwa in dem Sinn, mit Jesus wird alles gut. Im Gegenteil, wer mit Jesus lebt, kommt in Schweres hinein. Damit müssen wir rechnen. Ich bin gekommen. Das ist der Grund für Feindschaft, für Verfolgung und für Schwert. Und Jesus, der Sohn Gottes, ist als König der Wahrheit in diese böse Welt gekommen. Er entlarvte das Böse, er entlarvte den Bösen. Und so zog er sich den erbitterten Hass und die Feindschaft zu, weil er die Dinge beim Namen nannte, weil er die Wurzel des Bösen aufdeckte. Darum ist das so. Tut Buße. So beginnt Jesus seine Predigt. Und darin war im Grunde schon alles beschlossen. Kehrt um, ruft Jesus. Denn euer Herz ist böse, ihr seid Kinder des Bösen. Der Böse, der Satan, ist Herr dieser Welt. Und er hat euch Menschen in seiner Gewalt. So etwas lässt sich niemand gerne sagen. Besonders dann nicht, wenn er meint, fromm zu sein. Deshalb kam es zu Hass, zu Feindschaft, zur Verfolgung von Jesus. Das Ende kennen wir. Sie töteten ihn, aber sie rechneten nicht mit der Auferstehung. Dieser Hass und diese Feindschaft trifft bis heute jeden, der mit diesem Jesus geht, der ihm glaubt und ihm vertraut. Und die Jesusgemeinde ist die weltweit verfolgte Gemeinde. Und sie ist gleichzeitig die am heftigsten verfolgte Gemeinde in der ganzen Kirchengeschichte von über 2000 Jahren. Die heftigste. Ich versuche heute nicht über die Gräuel des IS zu sprechen. Ich mache schon manchmal die Nachrichten aus, weil ich es nicht mehr mit ansehen kann. Ich nehme lieber andere Beispiele, denn die Verfolgung ist weltweit. Weltweit. Da ging es vor kurzem durch die Weltpresse. Ein australischer Missionar war unterwegs mit seinen beiden Söhnen in Indien im Auto. Sie wollten im Auto übernachten. Da griffen fanatische Hindus an, sie steckten den Wagen in Brand. Der Vater verbrannte mit seinen beiden Söhnen. Ebenfalls in Indien jüngst. 45 Familien eines Dorfes waren zur Taufe bereit. Am Karfreitag fand ein dreistündiger Taufvorbereitungsgottesdienst statt. Währenddessen zündeten hasserfüllte Nachbarn ihre Häuser an und brannten sie nieder. Nicht nur in Indien geschieht solches. In Afrika genauso, im Sudan, in den meisten Moslemstaaten, in Indonesien, in China, in großen Teilen Indochinas auch noch. Überall stehen die Christen schwer unter Druck. Eben weil sie Christen sind, weil sie an Jesus Christus glauben. Sagt deinem Gott Jesus ab, drohten Terroristen einem Dschungelmissionar, sagt dein Jesus ab, sonst bringen wir dich um. Und er sagt ihm nicht ab, dafür wurde er grausam hingerichtet. Und das geht bis in die Familien. Fatima, eine gehorsame muslimische Tochter, dann hört sie von Jesus in einer Radiosendung. Ihre Familie in der Osttürkei bestürmt sie zunächst davon zu lassen. Schließlich wurde sie gequält und bestraft. Sie musste fliehen. Heute lebt sie verborgen bei Christen in der Fremde. Tja, wir leben nicht in solch direkter Verfolgung. Aber Feindschaft erleben bekennende Christen oft auch in unserem Land. Und zunehmend werden bibeltreue Christen als Fundamentalisten geächtet. Als die, die mit der Kalaschnikow unterm Arm rumlaufen und Bomben werfen, werden damit Fanatikern und gefährlichen Extremisten gleichgestellt. Aber auch harmlosere Formen der Verfolgung sind uns bekannt. Da wird ein Schüler durch die Lehrerin vor der ganzen Klasse lächerlich gemacht, weil er der Bibel vertraut und die Wunder von Jesus so stehen lässt, wie sie berichtet werden. Da ist ein Kirchenvorsteher, der wird 50 und lädt dazu die 5 Geschwister mit Familie ein. Doch die sagen alle ab. Der mit seinem frommen Tick, der kann man nicht mal richtig einen drauf machen, sagen sie untereinander. Und das jener junge Gärtnermeister, der wurde bewusst Christ. Er hörte den Ruf zum vollzeitlichen Dienst Er ging auf eine Bibelschule. Der Vater, der ihn zur Übernahme der bestehenden Gärtnerei zwingen wollte, enterbte ihn wutentbrannt. Ihr sollt nicht meinen, sagt Jesus. Er meint es ganz ernst. Täuscht euch nicht. Wer mir nachfolgt, der kommt in Auseinandersetzungen, der wird Hass erleben. Und Jesus sticht uns den Star. Nachfolge hinter ihm her geschieht nicht auf ausgerollten roten Teppichen. Man kann sie nur durchhalten, wenn man Jesus mehr liebt als alles andere. Das war der erste Punkt. Jetzt kommt die Liebe zu Jesus. Das ist der zweite Punkt. Das erste war die Feindschaft wegen Jesus und der zweite heißt die Liebe zu Jesus. Das sind schwere Worte. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn und Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Aber lasst uns genau hinhören. Jesus will nicht, dass wir Eltern, Kindern und Familie absagen. Er will nicht, dass seine Leute sich völlig zurückziehen, so wie viele Sekten ihre Mitglieder zur Aufgabe aller Bindungen zwingen wollen. So können sie dann besser ihre Anhänger manipulieren. Aber Jesus will nicht manipulieren. Er will uns nicht unterdrücken. Er fragt uns, was wir vorrangig lieben. Ist es uns mehr wert als alles andere? Oder ist Jesus uns mehr wert als die Güter, als die Menschen? Ist deine Liebe zu ihm größer als deine Selbstliebe? So fragt Jesus. Was steht an erster Stelle? Woran hängst du mit allen Fasern? Wir brauchen Familie, Eltern, Kinder, nicht aufzugeben. Aber ohne vorrangige Liebe zu Jesus wird die Nachfolge zur Qual. Dein Glaube, dein Dienst wird halbherzig und fade. Das ist ja schon so im natürlichen Leben. Wenn zwei Menschen heiraten, versprechen sie sich Treue und Liebe und hat kein Dritter noch Platz dazwischen. Solche Ehen brechen, wo zum Beispiel der Ehemann sich nicht von der Mutter lösen kann oder will. Das passiert öfter, als man denkt. Wenn seiner Frau die erste Liebe gehört, dann muss die Liebe zur Mutter zurücktreten. Jesus gehört meine erste Liebe und alle anderen Bindungen treten dahinter zurück. In unserem Land gibt es noch keine militante Verfolgung. Unsere Verhältnisse sind ähnlich den Verhältnissen in Frankreich. Da ist dank der Französischen Revolution 1789 eine Form des Laizismus und der Trennung von Kirche und Staat propagiert und praktiziert. Bei uns in Deutschland wird es ganz ähnlich. Da distanzieren sich auch viele Bundespolitiker ganz öffentlich von der christlichen Kirche, von ihrer Lehre. Über die Parteizugehörigkeit schweige ich jetzt lieber. Es ist immer spannend zu sehen, wenn sie vereidigt werden. Wie antworten sie dann? Ja oder ja mit Gottes Hilfe? Da kann man mitzählen. Da sieht man, der Einfluss der Kirche wird immer weniger. Der Einfluss ist noch da. Wir sind doch Körperschaft öffentlichen Rechts und damit auch ein Stück weit privilegiert. Andererseits sprechen die sogenannten Kruzifixurteile eine andere Sprache. Und in manchen ostdeutschen Bundesländern wird im Unterricht von Lehr, LER, mehr Priorität als im konfessionellen Unterricht eingeräumt. Jesus stellt einen klaren Kriterienkatalog für das Eintreten in seine Nachfolge auf. Er lockt keinen Jünger mit falschen Versprechungen. Er beschönigt nicht die Gefahrensituation, in die Christen um ihres Glaubens willen an Jesus kommen können. Jesus wendet sich gegen ein nicht erfüllbares Harmonie- und Friedensbedürfnis von möglichen Nachfolgern. Jesus lockt niemanden in seinen Dienst und in seine Nachfolge. Er legt von Anfang an die Karten auf den Tisch und sagt, so und so wird es euch dann ergehen können, wenn ihr mir nachfolgt. Die Türkin Fatima musste um ihres Glaubens willen aus der Familie fliehen, aber sie hat sich nie losgesagt von ihren Eltern. Sie betet für sie und über Dritte schreibt sie ihnen immer wieder. Allerdings kommen die Briefe auch immer wieder zurück, Annahme verweigert. Jener Gärtnermeister hat sie von seinem Vater nicht losgesagt. Auch er betet täglich für ihn. Er sucht Verbindung zu halten. Aber Jesus ist ihm mehr wert. Und das ist die Grundentscheidung wirklicher Liebe. Du bist mir alles wert. Luther bekannte, nehmen Sie den Leib, gut Kind, Ehe und Weib, lass fahren dahin, Sie haben's kein Gewinn. Das Reich muss uns doch bleiben. Schwer, schwer. Liebe, die nur gefühlstrunken ist, hält da nicht durch. Liebe meint nach biblischem Verständnis Gehorsam und Treue. So sagt es Petrus vor dem Hohen Rat. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Sie hatten von ihm verlangt, mit dem Jesuszeugnis aufzuhören. Und Jesus sagt einmal, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Es geht also um Gehorsam aus Liebe, nicht um Zwangsgehorsam. Denn bei Jesus können Menschen erfahren, wer ihm vertraut, wer sich seiner Führung ganz anvertraut, der findet erfülltes Leben. Ramana war ein angesehener Mann in seinem Dorf in Indien. Er war Posthalter, betrieb ein Hotel. Er wurde Christ und dadurch wurde er zum Ausgestoßenen. Seine Frau ließ sich scheiden. Ihr fiel aller Besitz zu. Als Ausgestoßener hat man kein Recht. Auch die vier Kinder wurden der Mutter zugesprochen. Auch an ihn hatte er kein Recht. Aber Ramana brannte für Jesus. Er wurde Evangelist. Und heute tut er einen gesegneten Dienst als Dschungelmissionar. In den letzten 2 Jahren sind durch ihn über 10 Gemeinden entstanden. Die Liebe zu Jesus erweist sich auch in vertrauender Geduld. Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist meiner nicht wert. Das war für Jesus sicherlich mit das Bitterste auf seinem Leidensweg. Alle seine Jünger hatten ihn verlassen. Er musste sein Kreuz selbst hinaufschlagen nach Golgatha. Aber er tat es aus Liebe zu den Menschen und im Gehorsam gegen den Vater. Er nahm sein Kreuz auf sich, weil er wusste, so will es der Vater. Er ist dabei. Er lässt mich nicht los. Und so denkt, vertraut und handelt die Liebe. Das dürfen wir lernen und vertrauend erfahren. Du bist bei mir. Das können wir auch erleben im finsteren Tal. Ich war dieses Jahr wieder auf Korsika und hörte dort zum ersten Mal von Perpetua. Ich dachte, wer ist Perpetua? Perpetua war eine römische Christin, die wurde im Jahr 202 in Nordafrika, in Tuburbo, verfolgt durch Kaiser Severus. Und da versuchte man mit allen Mitteln, sie vom Glauben wegzuholen. Und sie antwortete ihrem Vater, als der auch versuchte, sie vom Glauben wegzuholen: Wir gehören nicht mehr uns selbst, wir stehen unter Gottes Macht. Und in ihren Aufzeichnungen war zu lesen: Vater, sage ich, siehst du das Gefäß, das hier ist, diesen Krug da? Jawohl, sagte er. Kann man das anders benennen als danach, was es ist? Nein. So kann ich mich auch nicht anders ausgeben als für das, was ich bin, nämlich eine Christin. Sie ist dann geflohen nach Korsika, arbeitete dort noch im Segen mit einigen anderen 3 Jahre. Dann war die Verfolgung auch auf Korsika. Da hat man sie dann umgebracht. Perpetua auf Korsika. Wer mit Jesus lebt, der muss sein Kreuz auf sich nehmen. Unsere Kreuze sind meistens wesentlich leichter als das Kreuz, das Jesus getragen hat. Aber Jesus will unsere Kreuze belastbar machen. Und da gibt es eine Legende, da sind Menschen mit ihren Kreuzen unterwegs und da mühen sie sich ab mit dem Kreuz und der Last. Dem einen war sein Kreuz zu lang und zu schwer und kurzhand sägte er ein gutes Stück ab. Nach langer Pilgerschaft kamen sie an einen Abgrund. Keine Brücke führt in das Land, das ewige Freude und Gottes sichtbare Nähe versprach. Alle legten nach kurzem Zögern ihr Kreuz über den Abgrund und siehe da, sie passten alle. Aber der sein Kreuz abgesägt hatte, um es leichter zu haben, der stand nun da, betroffen und verzweifelt. Noch einmal, Jesus will die Liebe zu ihm belastbar machen. Ich denke an die Frau, die alleine in den Gottesdienst kommt und den Spott ihres Mannes ertragen muss. Heute ist es ja auch oft umgekehrt. Da kommt der Mann allein in den Gottesdienst und er trägt ihren Spott. Ich denke an den Theologiestudenten, der um seines Glaubens willen als naiver, unwissenschaftlicher Student bezeichnet wurde. Oder an den christlichen Geschäftsmann, der am verkaufsoffenen Sonntag sein Geschäft geschlossen hat und den die anderen nur Bigott nennen. Jesus hat sein Kreuz getragen. Er ist daran gehängt worden und verlästert gestorben. Doch so ist Leben, ewiges Leben geworden. Ewiges für uns. So sehr hat Jesus uns geliebt. Und das ist jetzt der dritte Punkt. Das Leben bei Jesus. Jetzt geht es um das ewige Leben. Also um das Leben, das mit der Auferstehung von Jesus beginnt. Für jeden, der an Jesus Christus glaubt, wird das Leben jetzt Wirklichkeit. Jesus sagt, wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Damit meint er das menschliche Leben, das Existieren, dass das Herz schlägt, dass der Blutkreislauf funktioniert, die Lunge arbeitet. Leben als Existieren. Wer sein Leben zu finden meint, wer also Jesus verleugnet und ihm nicht nachfolgt, der wird zwar überleben, aber das ewige Leben bei Jesus hat er verspielt. Und wer um Jesu willen bereit ist, selbst sein irdisches Leben dranzugeben, der gewinnt das ewige Leben. Überleben oder ewiges Leben? Das ist die Entscheidung. Und vor diese Alternative hier stellt Jesus seine Jünger. Der Dschungelmissionar James Paul hat sein Leben verloren. Die Terroristen haben ihn grausam getötet. Doch er hat Leben. Ewiges Leben gefunden. Und seine Frau, die weiter in den Dörfern arbeitet, sagt es so: Mein Mann ist bei Jesus und ich bleibe hier für Jesus. Seht ihr? Für uns steht diese Entscheidung, Überleben oder ewiges Leben, noch nicht als krasses Entweder-Oder an. Doch in der letzten Zeit, in der Endzeit, da wird die Jesusgemeinde immer mehr in diese Situation kommen. Jetzt dürfen wir uns darauf vorbereiten. In den kleinen Anfeindungen, im auszuhaltenden Spott gegen Christen, sich klar zu Jesus zu bekennen, ja, das bereitet uns auf diese letzten Entscheidungen vor. Wir drängen uns bestimmt alle nicht nach dem Martyrium. Das wäre vermessen. Wer weiß denn, ob er treu bleibt? Aber jetzt wollen wir treuer werden im Jesusbekenntnis, mutiger im Glaubenszeugnis und eifriger in der Liebe. Dazu lädt Jesus uns ein. Und das will er durch seinen Heiligen Geist in uns wirken. Jesus will uns nicht Angst machen. Er will, dass wir das Leben finden, das ewige Leben, bei ihm und mit ihm. Und noch ein ganz wichtiger Satz zum Schluss. Jesus nimmt uns nur, was er uns gibt. Nur, was er uns gibt. Und er gibt uns seine Liebe. Und jetzt können wir ihn wiederlieben. Gott sei Dank. Amen.